Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Signals for Life. Und jetzt habe ich irgendwie gedacht, wir sind im April, wir sind jetzt schon beim vierten Themenschwerpunkt zur Folge Startup. Irgendwie sind wir alle angekommen bei unserer neuen Ausrichtung in diesem Jahr. Und trotzdem wird heute schon wieder alles ganz anders als in den drei letzten Doppelfolgen. Also ich glaube, was wir jetzt schon mitnehmen können, so das Regelwerk für Startup und Ausgründung, das gibt es nicht. Das eine Exemplarbeispiel oder zwei, das gibt es auch nicht, sondern es kann ganz unterschiedlich laufen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe heute hier Herrn Schepers und Herrn Nikodemus zu Gast. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Zu Beginn würde ich sagen, stellt euch doch einfach mal vor. Wer seid ihr? Herr Schepers.
Hallo, ich bin Jan Schepers, komme aus Duisburg und wohne da mittlerweile auch wieder. Habe vorher einige Jahre in Aachen studiert, BWL. Darüber bin ich auch sozusagen zum Team gekommen und habe meinen Weg in die Startup-Welt gefunden. Aber ich glaube, da kommen wir dann gleich nochmal im Detail ein bisschen drauf.
Super. Dann haben wir hier noch Herrn Nikodemus. Wer sind Sie denn?
Mein Name ist Manuel Nikodemus. Ich bin 30 Jahre alt. Beruflich habe ich Erzieher gelernt und bin eben seit 10 Jahren im sozialen Bereich in unterschiedlichen Einrichtungsfeldern beruflich aktiv. Primär auch mit dem Schwerpunkt Autismus.
So, ich glaube, an der Stelle merken unsere ZuhörerInnen, heute wird es besonders, denn wir haben noch nie ein Duo gehabt, was weder aus dem klar definierten medizinischen Bereich kommt, noch aus dem klar definierten ingenieurwissenschaftlichen Spektrum, sondern wir haben hier BWL und Pädagogik sitzen. Da es ja aber um Startup geht, würde ich einfach sagen, dass wir damit anfangen. Heute geht es ja unter anderem um Neurotime, dass ihr einfach erklärt, wer seid ihr denn zusammen? Wir wissen jetzt, wer ihr halbwegs einzeln seid. Wer seid ihr zusammen? Was ist und macht Neurotime? Vielleicht fängt Herr Nikodemus einfach an und dann gucken wir mal, wo wir hinkommen.
Genau, also Ausgangspunkt der ganzen Sache war eine Idee, die in meinem Praxisalltag mich beschäftigt hatte. Diese Idee ist eben die Uhr ohne Zahlen. Das ist unser Produkt von Neurotime. Und da ich eben nichts in der Form an Kompetenzen mitbrachte, musste ich eben meine Schwächen kompensieren durch Stärken von anderen. Und da bin ich dann quasi auf die Suche nach einem Team gegangen. Und dieses Team ist eben neben uns beiden noch mit Christian Striefler, Nils Schepers und Dirk Müller-Remus komplementiert worden. Und wir fünf sind quasi die Gründer hinter Neurotime. Genau.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, die Uhr ohne Zahlen. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Im Praxisalltag von mir als Pädagoge begegne ich halt oft Menschen, die eben zeitlich desorientiert sind. Und diese zeitliche Desorientierung wird eben nicht durch eine klassische analoge Uhr oder eine digitale Uhr kompensiert, sodass für diese Menschen eben Strukturierungshilfen, eigene Basteleien angefertigt werden müssen, um hierdurch den Menschen den Tag zu strukturieren oder einen Handlungsfaden zu geben, der eben für sie verständlich ist, weil das komplexe Konstrukt Zeit mit 3 Zeigern, 2 Umdrehungen und Zahlen, das versteht eben nicht jeder. Ungefähr 10% unserer deutschen Gesellschaft sind eben von zeitlicher Desorientierung betroffen. Das sind verschiedene Zielgruppen, die da zusammenfallen. Und genau, mein Praxisalltag bestand eben darin, Menschen zu strukturieren. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass diese gängigen Methoden, die ich benutze, die sind nicht so zufriedenstellend, dass man den Menschen komplexere Handlungsabläufe greifbar machen kann mit diesen klassischen analogen Strukturierungshilfen. Und da kam mir eine Idee, wie das vielleicht besser sein könnte. Und da kommt dann halt wiederum Neurotime ins Spiel, wo wir eben aus verschiedenen Herangehensweisen und Kompetenzen, Ressourcen dann dieses Verfahren entwickelt haben, was wir jetzt quasi als oder demnächst als Softwarelösung dann auch zur Verfügung stellen möchten.
Vielleicht fangen wir mal vorne an. Sie meinten ja, Sie hatten quasi in Ihrem beruflichen Alltag, kam die Idee auf, Sie haben es festgestellt, da gibt es irgendwo eine Lücke, da müssen Konzept her, das könnte die Uhr ohne Zahlen sein. Wie war dann so die Entwicklung? Wann sind Sie vielleicht auch, Herr Schepers, dazu gestoßen?
Ich glaube, die Idee entstand, Manuel, hilf mir mit der Jahreszahl, ungefähr 2019.
Ende 2019, glaube ich, ja.
Genau, und ich bin dann im Mitte des Jahres 2020 sozusagen genau zur Pandemie zum Team dazugekommen. Ich weiß nämlich noch das erste Mal, dass ich nach Berlin mitgefahren bin und Dirk Müller-Remus aus unserem Team kennengelernt habe. Wir ein Gespräch rund um Konzeption der Idee geführt haben, die erste Bahnfahrt mit damals noch genähten Stoffmasken bestritten habe. Deshalb kann ich es recht genau datieren. Das war so ungefähr die Zeit, wo wir aber auch noch aufgrund von anderen Verpflichtungen, Studium nebenbei und Berufstätigkeit nicht in Vollzeit das Gründungsvorhaben eben verfolgt haben. Das tun wir eigentlich im Wesentlichen seit einem guten Jahr. Also 2023 war so das Jahr, wo wir wirklich in Acceleratoren, in Netzwerke gekommen sind und so ein bisschen durchgestartet sind und das Ganze wirklich massiv vorangebracht haben. Vorher war das immer schon ein Thema, aber eben nicht in dem Umfang zu verfolgen, wie wir es jetzt seit letztem Jahr eben tun. Seit unser Team auch zu fünft ist, das fällt nämlich ungefähr mit dem Zeitpunkt zusammen, in dem Nils bei uns mit ins Team gekommen ist.
Und wie war so das Zusammentreffen? Also kannten Sie sich vorher und dachten Sie sich, Mensch, kenne ich schon aus Kindertagen, passt perfekt? Oder was hat man vielleicht auch so für Gedanken? Gehe ich jetzt den Schritt gerade im Studium? Mache ich das? Mache ich das nicht? Herr Nicodemus, was sind da so Beweggründe?
Es war auf jeden Fall rückblickend eine interessante Reise. Und ich würde das auch jedem empfehlen, gerade wenn Menschen eben in Handlungsfelder aktiv sind, wo eigentlich Problemsituationen durch eben Innovation oder durch Ideen gelöst werden können. Gerade in der Pädagogik beschäftigt sich man ja oft mit Menschen, die ja Alltagsprobleme haben teilweise. Und ich hatte eben das Glück, dass ein guter Weggefährte hier in Aachen Maschinenbau und Ingenieurswissenschaften studiert, mittlerweile dann auch Mechatronik. Und er ist quasi so als Full-Stack-Developer halt in der Lage gewesen, meine fiktive Idee erstmal in eine Hardware-Lösung als Prototypen zu basteln, und das erklärt auch diesen langen Weg, weil wir am Anfang eben aus der Hardware-Denkrichtung gedacht haben, was eben nicht so toll und zufriedenstellend ist als Produkt wie jetzt die Softwarelösung, weil die halt einfach viel, viel effektiver ist und viel grenzenloser in der Anwendung, viel mehr Funktionalitäten mitbringt, und deswegen ist dieser Weg auch schon etwas länger, aber jetzt, seitdem wir dann durch 2023 auch durch Nils auch in die Softwarelösung oder in die Softwarerichtung gedrängt wurden, nimmt das dann doch schon nochmal eine ganz andere Dynamik an. Ist ein super Prozess gewesen, natürlich kräftezehrend, aber ich denke, dass wir das jetzt eben zu fünft auch sehr, sehr gut meistern werden. Ja, und dann bin ich eben Pandemie schon gesagt worden, auf den Autismus-Kongress mit meiner damaligen Hardware-Lösung gefahren und habe da eben Dirk Müller-Remus kennengelernt. Der ist ja auch in der Autismuswelt als Unternehmer, auch Sozialunternehmer bekannt. Und dem habe ich das dann damals vorgestellt und er war da auch interessiert. Hat natürlich auch eine BWL-Richtung gehabt, was uns halt auch irgendwo dann ein Stück weit fehlt und was halt notwendig ist für ein Startup. Und ja, genau, deswegen ist auch dieser Autismus-Bereich eben durch meine Alltagserfahrung und durch Dirk seine Kontakte eben auch, sage ich mal, unser Wohnzimmer, in dem wir uns sehr, sehr wohlfühlen und wo wir eben tolle Kontakte halt auch knüpfen und Bestärkung bekommen, da halt weiterzumachen mit unserer Lösung.
Jetzt solltest du Dirk aber auch nicht unter Wert verkaufen. Also der ist wirklich im Bereich Autismus, was mir vorher auch nicht bewusst war, weil ich da nicht viele Berührungspunkte hatte vor Neurotime, wirklich eine Koryphäe, also Bundesverdienstkreuz für sein Engagement im Bereich Autismus bekommen und eben mit Auticon ein bis heute erfolgreiches Unternehmen, damals gegründet in Berlin, was Potenziale, die in neurodivergenten Menschen vielleicht schlummern und nicht so auf dem Arbeitsmarkt direkt erkannt und aktiviert werden können, eben freizulegen und den Menschen eine sinnvolle Möglichkeit zu geben, sich einzubringen. Und zurück zu dem Mechatroniker und Mechaniker, den Manuel gerade angesprochen hat. Das ist eben dieser Christian Striefler, der aktuell die Software ja auch entwickelt hat und die Technik bei uns im Team übernimmt. Und wie der Zufall es so wollte, war der mein Nachbar und ja ein langjähriger Freund in Aachen im Studium. Zwar verschiedene Studiengänge, aber trotzdem Nachbarn. Und der erzählte dann immer mal, und das fand ich natürlich auch interessant und spannend, aber hatte da noch nicht so viel Bezug zu. Und irgendwann kam dann die Frage, wir brauchen wirklich jemanden, der sich mit BWL auskennt, der Lust hat auf Businessplan schreiben und mal zu gucken, ob man das Ganze vielleicht, diese Idee und dieses Konzept in eine sinnvolle und auch am Markt irgendwo tragbare Lösung umsetzen kann. So kam ich dann eben zum Team und über die Jahre ging es dann, wie gesagt, kleinschrittig weiter. Und 2022 kam dann Nils Schepers, auch die Namensähnlichkeit erkennt man vielleicht, ist mein Vater, mit zu uns zum Team, weil er eben zu dem Zeitpunkt nicht mehr in der Vollzeitstelle beschäftigt war und aber vorher über seine Beschäftigung bei Salesforce natürlich speziell im Software-as-a-Service-Bereich, im Customer Relationship und Customer Success Management, also in allem, was nach dem eigentlichen Verkauf einer Software-Lizenz passiert, eine hohe Expertise und Erfahrung hat, die für uns extrem wertvoll war. Und deshalb sind wir sehr froh, dass sich das alles so gefügt hat und wir uns irgendwo zusammengefunden haben. Also um auf deine ganz vorhin gestellte Frage zurückzukommen. Es ist eine gute Mischung aus Leuten, die sich irgendwo auf dem Weg kennengelernt haben und die sich aber auch teilweise ihr Leben lang oder zumindest schon 10 Jahre kennen und dementsprechend auch ein bisschen einschätzen können und miteinander gut arbeiten.
Ja, ich wollte gerade sagen, die bekannte und gute Sache mit Vernetzung, aber auch Kontakten. Und ich glaube, man kann das natürlich nicht so pauschal sagen, das ist der gute Weg. Es gibt mit Sicherheit gut funktionierende Startups, gut funktionierende Unternehmen, die rein aus Kontakten entstanden sind, ohne irgendwelche externen Personen. Und es gibt genau auch das andere. Alles hat wahrscheinlich so sein Für und Wider, aber ich glaube, das ist halt das Aufregende, gerade bevor man dann gründet, in dieser Anlaufphase zu schauen, ich habe eine Idee, mal gucken, was könnte da noch mehr draus werden. Dann, wie Sie Herr Nicodemus erzählt haben, mal auf den Kongress gehen, das erzählen, sehen, oh, das kommt gut an. Ich habe da irgendwie eine positive Resonanz. Das ist ja so das, was einen dann auch so super ermutigt und so wie so eine Welle. Also ich habe immer das Gefühl, es fühlt sich an wie so ein kleiner Adrenalinstoß, dass man einfach sieht, okay, ich bin hier auf einem guten Weg und ich werde unterstützt und dann auch noch irgendwie jetzt bei Ihnen im Team eine schöne Generationenmischung aus vielleicht jung, mutig, vielleicht auch manchmal noch das Positive unerfahren, will ich es mal nennen. Also vielleicht noch gar nicht solche Negativerfahrungen gemacht und dadurch einfach mal, okay, wir machen es. Und genau die Erfahrung, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle aus einem Erfahrungsschatz einfach mit berichten kann, mit dem man auch super viel, viel anfangen kann. Also spannendes Team. Und ich kann hier schon so weit vorwegnehmen, dass wir in der nächsten Folge ja auch noch eine Person aus Ihrem Team kennenlernen werden. Jetzt habe ich 2 Fragen. Einmal hat Herr Nicodemus schon angeteasert, es gibt verschiedene Zielgruppen. Autismus haben wir jetzt gehört, scheint eine Zielgruppe zu sein. Da müssen wir unbedingt noch mal genauer schauen und vielleicht können wir das ja verbinden damit zu sagen, wie sieht das denn jetzt ganz praktisch aus? Also wir haben von der erst Hardware-Idee zur jetzt Software-Idee. Aber wie können wir uns das vorstellen? Für viele ist es immer sehr abstrakt. Was bedeutet das ganz, ganz praktisch, wenn jetzt eine Person sagt, oh, ohne Zahlen, ich fühle mich angesprochen. Was bekomme ich denn dann eigentlich, Herr Nicodemus?
Ja, genau. Also um auf die letzte Frage jetzt einzugehen, was ist denn eigentlich die ohne Zahlen? Das kriegen wir ganz oft zu hören, wenn wir so erzählen, was wir machen. Was ist das denn oder wie muss man sich das vorstellen? Und dadurch, dass wir jetzt halt einfach auch eine Software haben, um das zu zeigen, entsteht da halt schnell eine Verbindungsbrücke eben von der Uhr ohne Zahlen zu dem Verfahren, wie denn die Uhr ohne Zahlen arbeitet. Das ist eben ein Verfahren, was ohne Zahlen funktioniert. Es ist Teach-basiert, also Teach ist quasi ein kommunikationsorientierter Ansatz, kommunikationsgestützter Ansatz, kommt aus Amerika und ist eben explizit auch für AutistInnen entwickelt worden, wird aber flächendeckend jetzt auch in Kindergärten schon angewandt, weil es eben über Farbkoordination und bildliche Visualisierung quasi funktioniert. Also eigentlich ganz simpel. Bilder sind ja so die einfachste Sprache und über Farbkoordination kommen dann diese Bilder quasi Bedeutung. Zum Beispiel kann dann ein blauer Sektor kann für Hygiene stehen, wohingegen ein grüner für zum Beispiel Mahlzeiten oder Trinken stehen kann. Und so kann man eben diese Uhr ohne Zahlen ganz individuell einstellen und eben dem jeweiligen Nutzerfeld oder der jeweiligen Zielgruppe adäquat anpassen. Jetzt muss man halt dazu sagen, diese ungefähr 10% der deutschen Gesellschaft, die eben von zeitlicher Desorientierung betroffen sind, das war die andere Frage, die Zielgruppen, das können Kleinkinder sein, da in der 3. Klasse ja erst eigentlich so quasi das komplexe Konstrukt von Zeit greifbar gemacht werden kann, weil eben ganz viel andere Sachen vorher passieren müssen, dass dieses Zeitgefühl überhaupt entwickelt werden kann. Das heißt Kleinkinder, wir haben jetzt gehört, auch Menschen mit Demenz, wenn das Anfangsstadium diagnostiziert wird, könnte das vielleicht auch noch eine Möglichkeit sein, um zeitliche Orientierung zu erhalten. Menschen aus dem Autismus-Spektrum, wie gesagt, das ist ein Teach-basiertes Verfahren, das ist sehr ansprechend für die Menschen, weil es einfach klar ist, sehr, sage ich mal, sehr bekommbar anzuschauen und nicht komplex. Und genau, Menschen mit einer Intelligenzminderung oder anderen Beeinträchtigungsbildern, die könnten eben halt auch davon profitieren. Also wir haben jetzt auch von Werkstätten für beeinträchtigte Menschen gehört, dass eben sowas als Gruppenuhr durchaus interessant sein kann, um eben Prozessabläufe wie Arbeitseinheit, Pause sehr klar und deutlich halt zu visualisieren. Mhm. Habe ich eine Zielgruppe vergessen, Jan?
Ich grätsche jetzt hier mal in den Bereich Pädagogik so ein ganz kleines bisschen mit rein. Das fällt im Wesentlichen auch oder es passt zu Autismus-Spektrum-Störung eben, dass das gesamte Feld der Neurodivergenz ist für uns durchaus auch spannend. Also was mir da spontan als hauptsächliche andere Zielgruppe einfällt, ist eben der Bereich ADHS speziell, was ja oft auch mit einer gewissen Schwierigkeit, sich zu konzentrieren oder auf Abläufe zu besinnen, zu tun hat. Und da wollen wir eben auch den Betroffenen helfen, sich und ihren Alltag besser strukturieren zu können. Und auch natürlich Dyskalkulie ist für uns ein Feld, was spannend ist, wo wir auch in Gesprächen sind mit entsprechenden Experten. Welche Zielgruppen wir an welcher Stelle ansprechen können, das steht gerade noch so ein bisschen in Klärung oder das wird sich auch ergeben, weil das ist auf jeden Fall was wir schon im letzten Jahr stark gelernt haben. Fokus ist unglaublich wichtig, vor allen Dingen, wenn man als Startup so früh und jung noch dasteht und wir haben jetzt ja auch keine Investoren oder irgendwelche Fremdkapital- oder Eigenkapitalinvestoren drin. Dadurch haben wir jetzt auch nicht die Möglichkeit zu sagen, wir probieren mal das ein Jahr aus und dann machen wir das, sondern sobald wir dann eben jetzt gründen, wollen wir natürlich möglichst schnell auch eine gewisse Traction gewinnen und dann halt auch fokussiert auf die Zielgruppe Autismus im ersten Schritt, weil wir da natürlich mit Manuel und Dirk unglaubliche Expertise und Netzwerk im Team haben. Beginnen und dann Schritt für Schritt uns auf andere Zielgruppen, Anwendungsfelder eben erweitern. Und vielleicht nochmal, um das Ganze ein bisschen visueller zu machen. Ich meine, Visualisierung ist ja schließlich Teil von Neurotime. Am einfachsten natürlich, jeder der Zuhörenden kann sehr gerne unsere Website besuchen, neurotime.de. Da gibt es Beispielvideos, wo man sich das Ganze dann nochmal anschauen kann. Aber das Ziffernblatt wird von der Form her nicht unbedingt verändert. Also wir sprechen weiterhin über ein rundes Ziffernblatt, was wir darstellen mit unserer Software. Aber eben mit nur einem einzigen Zeiger und komplett ohne Zahlen. Also die einzelnen Segmente werden mit Farben kodiert und für jedes Segment, was ein einzelnes Ereignis darstellt, besteht die Möglichkeit, ein individuelles Foto direkt aus der App aufzunehmen. So ist es also für die Leute möglich, entweder Dinge aus ihrer eigenen Erfahrungswelt, quasi den eigenen Frühstückstisch zu fotografieren und dann nicht nur zu schreiben, jetzt ist Frühstück, sondern dass es direkt anfassbar und verständlich wird. Ist aber auch weiterhin möglich, mit gängigen Piktogrammen zu arbeiten, was speziell im Autismusbereich, schaue ich jetzt gerade zu Manuel rüber, weil es nicht mein Bereich ist, aber was da sehr gängig und viel verwendet wird und Umstellungen auch nicht immer gern gesehen sind. Deshalb wollen wir da auch die Möglichkeit bieten, dass jeder auch mit der Visualisierung, wie er bisher analog gearbeitet hat, dann digital weiterarbeiten kann. Also ein buntes Ziffernblatt, was sich aus den Ereignissen zusammenbaut, die strukturiert werden sollen, mit Bildern unterstützt. Und diese Strukturen, wie wir sie nennen, was quasi ein 360-Grad-Umlauf auf der Uhr ist, das ist eben ein wichtiger Unterschied, sind entkoppelt von der normalen Uhrzeit und ein Umlauf kann beliebig lang sein. Das kann also beispielsweise das 3 Minuten Zähneputzen mit Kaufflächen innen, außen oder mit links oben, rechts oben und so weiter sein. Das kann aber auch ein gesamter Tagesablauf beispielsweise in der Betreuungs- oder Wohneinrichtung sein oder aber auch in einer Kita. Oder auch was dazwischen, wie beispielsweise eine 45-Minuten Therapieeinheit, die aus verschiedenen Übungen besteht. Also das ist eben die Flexibilität, die unsere Software da bietet. Das ist, glaube ich, mittlerweile ungefähr ein Jahr her. Da waren wir auch bei der Lebenshilfe in Aachen hier in der Werkstatt mal zu Besuch und haben da mit dem Leiter und jemandem von der Technik gesprochen, eben Möglichkeiten ausgelotet, ob und wie, in welcher Form unsere Lösung da nützlich sein könnte. Und haben dann auch die Arbeitsräume der einzelnen Gruppen kurz besucht und mit ein paar Leuten gesprochen vor Ort. Und auch an der einen Wand eine klassische analoge Uhr über der Tür hängen sehen und mussten dann fragen, weil da waren, ich glaube, 3 oder 4 kleine Kreppbandstreifen an verschiedenen Zahlen angeklebt und markiert und haben dann nämlich auch gefragt, wofür stehen die denn? Und sagte, ja, das ist die Pausenzeit oder für wenn derjenige Feierabend hat, sind dann bestimmte Kodierungen und fürs Essen. Wo ich mir auch dachte, ja, es funktioniert, aber ist natürlich jetzt auch nicht eingängig, weil die Uhr hat ja allein schon 2 Zeiger. Da muss man ja allein schon wissen, welcher Zeiger muss jetzt gerade auf das Kreppband zeigen, damit es relevant ist. Und das ist eben ein super Beispiel dafür, dass die das Ganze dann smart und dynamisch einfach übers Endgerät lösen können.
Jetzt nochmal zur visuellen Umsetzung. Ich dachte mir, okay, wir reden von einer App. Habe ich dort eine Uhr oder verschiedene? Wie funktioniert das? Wenn ich habe ja verschiedene Tage. Stelle ich das dann jeweils neu ein? Brauche ich für die Einstellung Unterstützung? Haben Sie davon gesprochen, dass man das vielleicht auch so machen kann, dass da irgendwie mal die 15-Minuten-Pause läuft oder wie auch immer? Hat die Uhr dann auch so Funktionen wie Timer oder auch für sowas wie eine Weckerfunktion? Also wie gesagt, mir kommen gerade 10.000 Umsetzungsfragen. Jetzt brauche ich Antworten, Herr Schepers.
Die Fragen sind nicht nur Ihnen gekommen, die haben wir uns auch über das letzte Jahr gestellt und stellen wir uns zum Teil auch bis jetzt noch, was ja auch ein Vorteil an Software ist. Das Ganze ist irgendwo im Wandel und besser anpassbar, als wenn man einmal eine Lösung entwickelt und mit der losrennt und versucht, die eben am Markt zu platzieren. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt gerade in der geschlossenen Testung sind, beispielsweise in einem Therapiezentrum mit mehreren Privatpersonen, um eben Feedback zu sammeln, was funktioniert, was wird gebraucht und wie sollte es am besten funktionieren. Mhm. Um die Frage zu beantworten, das ist etwas mehrschichtig. Ich versuche mich mal einigermaßen kurz zu fassen. Der erste wichtige Punkt ist, dass die Software im Prinzip zwei Seiten hat sozusagen. Zum einen die Seite, auf der das Ziffernblatt abgelesen wird primär. Also quasi die Seite, die zeitlich desorientierte Menschen sehen. Also die haben dann auch gar nicht viel mit der Einstellung zu tun, wenn sie das nicht wollen oder dazu nicht in der Lage sind. Dann kann vom Personal, von Angehörigen, in ihrem Fall jetzt, sie könnten für ihre Kinder was einstellen, ablaufen lassen und die Kinder würden es quasi ablesen. Auf der anderen Seite hat man eben die Möglichkeit, Termine einzustellen und Strukturen zu erstellen, anzulegen. Beliebig viele. Sie können sich das im Wesentlichen auch wie eine Art Kalender vorstellen, wo sie Termine hinzufügen können, denen dann eine gewisse Dauer beipflegen können, eine Farbe zuweisen, ein Bild dazu aufnehmen oder aus ihrer Mediathek auswählen und dann das Ganze bestimmten Strukturen zuordnen können. Also wenn sie beispielsweise, beim Schulkind finde ich es jetzt noch klassischer zu erklären für den Kontext zu Hause, wenn immer eine Hausaufgabenzeit von einer Stunde vorgesehen ist am Nachmittag, von Montag bis Freitag, also in den Schultagen, müssen sie das Ereignis einmal anlegen und könnten das dann ihren Strukturen quasi von Montag bis Freitag hinzufügen. Und wenn sie die automatisch abspielen möchten, was dann die Möglichkeit wäre, würde das sozusagen jeden Wochentag automatisch einmal passieren und sie müssten jetzt nicht fünfmal das Ereignis anlegen. Mhm. Auch gewisse Wiederholungen, speziell wenn man jetzt im Kontext von Einrichtungen ist, sind ja oft die Abläufe gleich, zumindest von Montag zu Montag vergleichbar, wenn schon nicht von Montag zu Dienstag. Und das sind eben Möglichkeiten, die unsere Software mehr bietet als analoge Lösungen, weil man eben einmal einstellen kann, dynamische Wiederholungen ermöglichen kann und je nachdem auswählen kann, welche Ereignisse am Tag relevant sind, welche dargestellt werden sollen. Aktuell passiert das in der App für Android und iOS. Der nächste Schritt wird sein, auch noch eine klassische Web-App mit dazu zu nehmen, sodass es dann auch über Desktop-Computer, über Laptops einstellbar ist, auf Smart-TVs auch darstellbar ist. Jetzt der erste Schritt sind eben alle mobilen Endgeräte von der Smartwatch übers Tablet zum Smartphone, ganz klassisch. Aber im Laufe des Jahres wollen wir eben dahin, dass wir auf jedem Display dargestellt werden können. Mhm. Und um nochmal auf das mit der Darstellungsform oder beispielsweise auch Erinnerungen oder Weckfunktionen, was wir derzeit haben, ist eben eine klassische Signalisierung von dem Übergang von einem Ereignis zum anderen über Vibration, Ton, wie man möchte. Haben uns auch Gedanken gemacht, was für weitere Funktionen, sei es jetzt ein Timer, eine Weckerfunktion, wir noch integrieren wollen, sind da eben aber auch, uns ist bewusst geworden oder manchen aus dem Team war es schon bewusst, die sich speziell mit Autismus-Spektrumstörungen gut auskennen, dass da nicht immer Veränderungen und Vielfalt unbedingt praktisch sind. Da geht es ja auch oft ums Thema Reizüberflutung oder Reizminimierung. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber reizarm zu gestalten. Auch für ADHS kann ich mir vorstellen, dass das eben wichtig ist. Und deshalb schauen wir gerade so ein bisschen Schritt für Schritt, dass wir nicht zu viel Veränderung reinbringen, um eben das Ganze nicht zu komplex für unsere Zielgruppen zu gestalten und uns immer noch auf das zu besinnen, was wir eigentlich wollen, nämlich Zeit für alle, Zeit ganz einfach und simpel verständlich darstellen, ohne viel Schnickschnack. Was wir an Schnickschnack dann später noch einbauen und wie wir das integrieren, das sind dann eben die Fragen der nächsten Monate so ein bisschen.
Ja, ich hatte auch schon gedacht, naja, wahrscheinlich kann man das gut auch mit einem akustischen Signal irgendwie kombinieren oder vielleicht muss es auch gar kein Signal sein. Also sowas wie Vogelzwitschern, um morgens besser aufzuwachen oder Regentropfen, um abends besser einzuschlafen. Also da gibt's ja verschiedene Sachen, aber dass das nicht für alle Personen wiederum der richtige Einfluss ist, kann ich mir auch gut vorstellen. Herr Nicodemus, Sie wollen was sagen, unbedingt.
Ja, genau. Also die Herausforderung ist eben, wie eben schon gesagt haben, diese Verstärker, von denen wir in der Pädagogik reden, eben akustische, visuelle oder auditive Verstärker, um eben halt auch Übergänge anzukündigen, zu begleiten oder halt eben zu verstärken. Zum Beispiel, wenn wir jetzt ihren Kindern sagen, aufräumen, es ist zum Beispiel was sehr, sehr Tolles, wenn man dieses Aufräumen mit einem Lied verbindet, mit einem Kinderlied, weil dieses Ritualisierende, immer wiederkommende, ist irgendwann dann, muss man das nicht mehr erklären, sondern das manifestiert sich, sagen wir mal, in dem Sinne einfach nur durch diese Verstärker, in dem Sinne akustisch dieses Lied kommt und dann wurde uns das auch aus der Kindertagesstätte zurückgemeldet, sondern wieder eben halt auch dort im Praxisalltag benutzen diese Verstärker, um Situationen eben halt dann einzuleiten oder allen Kindern zu vermitteln, okay, das Lied kommt, ha, muss es aufbauen, danach können wir erst rausgehen. Und deswegen ist das eben wichtig. Und die Komplexität für uns als Gründerteam ist es eben, diese Software so variabel aufzubauen oder anpassbar zu machen, dass sie eben auf alle Zielgruppenfelder wie Schule, Kita, Therapie, Zuhause oder Wohnheim-Kontext oder WFBM-Kontext anwendbar ist. Und das ist natürlich nicht mit einer einheitlichen Software möglich, sondern da müssen eben Spezifikationen eingebaut werden, Einstellungen definiert werden. Weil, ich sage immer, unsere Software ist ja eigentlich eine Kommunikationsbrücke. Also es ist eine Art der unterstützten Kommunikation, eine zeitliche Kommunikation, die da stattfindet, weil zeitliche Desorientierung äußert sich ja auch oft, ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist, aber mit 4 Jahren ist unsere Urlaubsfahrt dann auch schon immer, wann sind wir denn da? Eine super Indikation für Desorientierung, diese W-Fragen, wann, wer, wie oft, keine Ahnung, diese ständigen Fragen, die ja dann immer intensiver werden. Das sind so diese klassischen Indikatoren, die wir halt auch im Praxisalltag begegnet sind. Wann darf ich denn Fernsehen gucken? Wann kriege ich mein Joghurt? Und eben das können wir durch unsere App halt auch beantworten. Aber das muss halt an jedes Zielgruppe anpassbar sein. Und deswegen, das ist die Herausforderung, die wir bedenken oder der wir quasi arbeiten müssen, dass wir eine App schaffen, die eben halt universell auf diesen, als Kommunikationsbrücke in diesen ganzen Bereichen anwendbar ist.
Eine kurze Frage, nur für mich. Ich stelle mir das gerade so vor, dass das Ganze nur laufen kann, wenn die App offen ist. Was passiert, wenn meine Bildschirmsperre reingeht, wie auch immer? Bleibt es dann da oder in der Ansicht?
Da arbeiten wir so ein bisschen dran. Das ist eben abhängig vom Betriebssystem, vom Endgerät. Auf einer Smartwatch sicherlich auch nochmal was anderes als auf dem Smartphone. Wir hätten es natürlich gerne, dass das quasi wie eine Art dynamischer Hintergrund funktioniert. Wie und wann das für welche Geräte möglich sein wird, können wir aktuell noch nicht sagen. Aber es ist eben in dem Fall, wenn es jetzt klassisch auf Ihrem Smartphone laufen würde, angenommen, Sie wären jetzt beispielsweise Asperger-Autistin und würden dementsprechend Ihren Alltag auch größtenteils autonom bestreiten, hätten aber trotzdem Probleme mit zeitlicher Orientierung und Strukturierung, würden das für sich selber führen, dann würden Sie das eher wie eine Art, wie ich auch meinen Kalender als neurotypischer Mensch benutze, ab und zu reingucken, was ist der nächste Termin, was steht an. Die Signalisierung habe ich ja sowieso, dass ich keine Termine verpasse oder keine wichtigen Events verpasse. Im anderen Fall, vor allen Dingen jetzt, wenn es um Gruppendarstellungen geht, beispielsweise für eine ganze Wohngruppe oder für eine Kita-Gruppe, für einen Arbeitsraum in der Werkstatt, da ist es eher wie ein klassisches Tablet, was man dann hinstellt, was alle sehen können, oder der Smart TV, wo es für alle drüber läuft und wo es dann auch permanent angezeigt wird, weil das eben ein Gerät ist, was nur dafür genutzt wird oder zumindest zum Großteil nur dafür genutzt wird. Und das sind eben so ein bisschen die zwei unterschiedlichen Fälle und deshalb ist es für uns auch nicht die allergrößte Priorität, das auf dem Smartphone sozusagen dauerhaft zugänglich zu machen, weil es da eben entweder gedacht ist als Unterstützung und eine regelmäßige Kontrolle einfach bietet, dass man sich einen Überblick nochmal verschaffen kann, was steht an, wann steht's an, genau.
Jetzt habe ich noch eine andere Frage und da gehen wir, glaube ich, schon langsam so ein bisschen zum Thema Herausforderungen. Das Startup, dass das auch mal komplizierter sein kann, ich glaube, das ist auch in den letzten 3 Monaten schon klar geworden. Bevor wir jetzt zu den eventuell naheliegenden Herausforderungen kommen, habe ich mich gefragt, wir kennen das hier aus dem Podcast häufig, dass wenn es um medizinische Anwendungen geht, Produkte auch einen gewissen Testlauf durchlaufen müssen, beziehungsweise dass es Regularien gibt, die ein Produkt überhaupt erstmal bestehen muss, um überhaupt zu sagen, okay, jetzt kann es auch in den Kontakt mit Menschen gehen. Und ich habe mich das, also ich komme quasi aus der Richtung noch voller Inbrunst und Freude über Ihr Produkt, was Sie hier gerade vorstellen, über Ihre Idee, weil ich mir dachte, naja gut, da ist ja noch so viel möglich. Wahrscheinlich kann man in den nächsten Jahren noch ganz viel dazu forschen und individuell anpassen. Und am Ende ist das eine riesengroße App mit den verschiedensten Möglichkeiten für die verschiedensten Zielgruppen, das individuell anpassen zu können. Also da ist ja noch so viel möglich. Also das ist ja schon mal super für Sie. Aber das bedeutet natürlich auch, es gibt Herausforderungen. Und Sie nicken auch schon ganz fleißig, Herr Schepers.
Ja, also erstmal Ihren Enthusiasmus und die Euphorie teilen wir auch noch. beziehungsweise, also ja, das ganze Thema Zertifizierung, Medizinprodukt, auch in Richtung digitale Gesundheitsanwendung, digitale Pflegeanwendung, also DIGA, DIPA. Damit habe ich mich im letzten Jahr auch beschäftigt, in der weiß Gott kein Experte, aber habe mir da eben viel mit auseinandergesetzt, ob das für uns in Frage kommt und wann. Und wir sind für uns zu dem Schluss gekommen, dass es zumindest aktuell nicht der Weg ist, den wir gehen müssen oder vielleicht auch nicht, den wir jetzt aktuell direkt gehen werden, aus 2 hauptsächlichen Gründen. Die gehen auch so ein bisschen Hand in Hand. Also der Hauptgrund ist erstmal, dass uns da signalisiert wurde, das geht vor allen Dingen, wenn es um DIGA, also digitale Gesundheitsanwendungen geht, mit einem erheblichen Zeit- und auch Kapitalaufwand einher. Und da wir eben aktuell keine Investoren haben und uns selber finanzieren, ich habe da jetzt auch keine genaue Größenordnung, aber das geht schon auf jeden Fall in den sechsstelligen Bereich, was man da in die Hand nehmen muss, um solche Studien eben anzustoßen, so eine Entwicklung komplett sauber aufzuziehen und das Ganze dann auch wirklich zertifizieren zu lassen. Was uns im ersten Moment ein bisschen abgeschreckt hat. Und dann kam der zweite Grund dazu, dass wir unsere Software zu einem Preis anbieten können und werden. Das wird dann immer mit der entsprechenden Einrichtung im Detail abgeklärt, wie viele Lizenzen, wie viele Betreuer, wie viele Betroffene gibt es in der Einrichtung. Aber der Kontakt zum Markt hat uns da eben gezeigt, dass wir mit unserem Preis die Leute gut abholen können und dass das eben kein so hoher Preis ist, dass gesagt werden muss, das muss aber über die Kranken- oder die Pflegekasse abgerechnet werden. Das können wir so nicht aus dem Budget bezahlen, was eben oft bei anderen Medizinprodukten, speziell bei Hardware, natürlich der Fall ist, weil da stecken ja auch noch Produktionskosten dahinter auf Seiten des Unternehmens oder des Startups, die eben bei uns zum Glück wegfallen, eben weil wir uns entschieden haben, eine Software zu machen, können wir das Ganze aus eigener Kraft recht schlank aufziehen und dann auch am Markt so gut platzieren, weil wir eben nicht so hohe Kosten selber haben und dementsprechend keine so hohen Preise abrufen müssen, dass wir so ein bisschen uns von der Sache erstmal abgekehrt haben. Also wir wollen das Ganze natürlich wissenschaftlich begleiten. Wir sind da auch in Kontakt mit einer Hochschule aus dem Raum Köln, die Interesse angemeldet hat, eine Evaluierung oder Evaluation des Ganzen zu machen, sei es jetzt eine genaue Quantifizierung, wie viel Zeit spart sich das Personal in der Einrichtung beispielsweise durch den Einsatz unserer Lösung im Vergleich zur analogen Lösung. Das ist auf jeden Fall geplant, das Ganze zu erheben und zu begleiten. Aber es ist für uns eben kein Muss, dass wir sagen, wir können nur am Markt erfolgreich sein, wenn wir eben ein Medizinprodukt oder ein Hilfsmittel oder eine DIGA oder DIPA sind. Und eben auch, wie Sie gerade schon sagten, viele Zielgruppen, viele Möglichkeiten, viele Anwendungsfelder. Da schränkt man sich dann ja in der Regel schon ein, zumindest auf das, was dann eben als Medizinprodukt oder Hilfsmittel gilt. Das muss dann ja oft für einen Anwendungsfall in einen Zweck sozusagen festgelegt werden. Und dann hätten wir im Zweifel, wenn wir dann im Bereich Demenz aktiv werden wollen, wieder das Thema, dass wir in dem Fall dann kein Medizinprodukt oder Hilfsmittel beispielsweise sind und deshalb in Probleme kommen.
Ich würde vielleicht auch noch kurz was anschließen, weil das war ja gerade auch so mit DIGA und DIPA natürlich in die Medizinrichtung. Aber Jan ist eben halt auch für die ganzen anderen Förderanträge zuständig gewesen. Da ist vielleicht auch noch eine Expertise, die man vielleicht teilen kann oder die eine Erfahrung halt ist, weil wir eben nicht aus der Hochschule raus die Idee entwickelt haben und jetzt, sage ich mal, nur mit Studierenden in dem Sinn durchsiebt sind, war das auch eine Erfahrung, die, glaube ich, Jan in dem Verfahren oder in den Prozessen festgestellt hat, dass das eben gar nicht so einfach ist bei den Antragstellern, weil wir nicht diese klassischen, da sind wir wieder bei Autismus, das ist eine Kombination, wir passen nicht in den vorgegebenen Rahmen. Dadurch haben wir halt auch, sagen wir mal, nicht unbedingt diese Möglichkeit jetzt, diese Förderprogramme halt ohne Aufwand oder ohne Mehraufwand irgendwie zu beantragen. Aber das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den wir halt weitergeben können, wenn Menschen nicht aus diesem klassischen Hochschul- oder Studium diese Idee hochziehen, dass da vielleicht die Zeit einfach besser ist, nicht in solche Sachen zu investieren, weil das sehr, sehr frustrierend sein kann. Man kann auf jeden Fall dann in einmal zwei Digits verdienen.
Ich würde das Ganze einmal umdrehen und ermutigend formulieren, nämlich sagen, speziell, wenn man irgendwo aus dem universitären Kontext kommt oder aus dem Forschungskontext eben irgendwo mit Forschungseinrichtungen zu tun hat, dann gibt's wirklich gute Förderprogramme vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz beispielsweise, gibt's das Exist-Gründungsstipendium und in, ich glaube, 10 der Bundesländer gibt's nochmal eigene Stipendienprogramme, die Alternativen sind. Und die einem eben die Möglichkeit geben, eine Idee, die man entwickelt hat, dann umzusetzen in einem, ich sag mal, kontrollierten Umfeld, beziehungsweise dass man eben nebenbei nicht mehr in Vollzeit oder nicht mehr arbeiten muss und sich sozusagen ganz auf sein Gründungsvorhaben konzentrieren kann. Und das kann ich nur jedem mitgeben, der irgendwie mit der Idee schon mal gespielt hat oder sagt, ja, ich habe hier eigentlich eine Idee, aber ne, passt irgendwie gerade nicht so und was soll ich denn auch, wovon soll ich leben die erste Zeit, dass es eben da eine super Möglichkeit ist und dass es da viele Möglichkeiten gibt, vor allen Dingen, wenn man eben aus dem Forschungs- und universitären Umfeld kommt, sich da anzuschließen und die Förderung dann auch zu nutzen, die da angeboten werden.
Erstmal bleiben wir mal positiv. Also ich werde auf jeden Fall natürlich das vorhin erwähnte Neurotime in die Shownotes packen. Und wer weiß, also hier hören natürlich ganz, ganz viele Forscher in der verschiedensten Generationen zu. Eventuell kommt ja sogar jemand nach dem Podcast auf Sie zu und sagt, mega, es passt total gut gerade in unsere ohnehin schon laufenden Untersuchungen. Und was ich auch inzwischen gelernt habe, die ZuhörerInnen wissen das ja, ich komme ja nicht aus diesem Fachbereich. Das heißt, es wird schon nochmal unterschieden bei medizinischen Produkten, Konflikten. Ist das jetzt etwas, was wirklich dann auch lebensbedrohlich werden kann, wenn dieses Produkt nicht vorher durch mehrere Tests überhaupt gelaufen ist? Kann das überhaupt an den Menschen gehen? Das ist ja in Ihrem Fall nicht so. Also das, worüber wir heute reden, das kann nur Alltagsunterstützung sein, aber es wird in gar keinem Fall dazu führen, dass es, gut, das weiß ich nicht, ob es Personen auch schaden könnte. Das müssen Sie mir wahrscheinlich gleich sagen. Aber auf jeden Fall würde es nicht lebensbedrohlich werden.
Ja, also Schaden in dem Sinn vielleicht, dass es vielleicht nicht kompatibel ist mit der Person, dass ich sich vielleicht mit der Software, aber dann ist ja einfach auch die Möglichkeit, ich brauche die Software dann auch nicht und Menschen können es ja durch uns kompensieren. Aber wenn sie eine andere Methode oder was anderes haben und eben mit unserer Software nicht zufrieden sind, dann ist es ja ein ganz normaler Prozess, dass man das halt auch nicht braucht.
Ja.
Das ist ja auch das Charmante, wenn man es über Lizenzmodell löst, wie wir es tun werden, dass sobald wir dann eben über die klassischen Stores auch erhältlich sind, jeder das einfach für sich selber, ohne jetzt eine hohe Einstiegsbarriere am Anfang zu haben, sei es technischer oder finanzieller Natur, einfach für sich ausprobieren kann. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, es ist eigentlich nicht möglich, Menschen irgendwo körperlich, seelisch mit unserer Software zu schaden. Im schlimmsten Fall, wenn es überhaupt nicht verstanden wird, wird einmal ein Termin verpasst, der vielleicht sonst aber auch mit analogen Hilfsmitteln verpasst worden wäre. Aber weil es eben keine invasive Lösung irgendwo ist und in der Hinsicht sicherlich für uns nicht relevant. Was natürlich ein großer Punkt für uns ist, ist alles rund ums Thema Datensicherheit, Datenschutz. Weil das ist eigentlich das Hauptfeld, wo wir uns regulatorisch eben viele Gedanken drum machen, dass wir da natürlich DSGVO-konform und speziell mit personenbezogenen Daten, wenn es jetzt um Termine geht, die über die Apps erfasst werden, dass wir da natürlich sehr vorsichtig sind und da bewusst mit umgehen. Aber das sind eigentlich wahrscheinlich die Hauptregularien, die uns da beschäftigen werden.
Jetzt nochmal zu dem nicht, wir bleiben erst positiv, sondern zu dem, wir sind vielleicht etwas kritisch. Ich kann auf jeden Fall auch die Exist-Förderung empfehlen. Das hatten ja auch die beiden jungen Gäste aus Konstanz uns hier erzählt, die davon profitieren. Ich kann das auch gerne nochmal in die Shownotes packen. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass es ganz, ganz stark themen- und fachabhängig ist, inwieweit man wo, wie, vielleicht an welche Töpfe kommt, egal ob aus der Hochschule heraus oder nicht. Also jetzt so ein ganz eigenes Beispiel, wenn man jetzt beispielsweise aus der Geisteswissenschaft heraus gründet und es hat einen stark fachlichen Bezug, dann ist das schon teilweise komplizierter. Also da muss man schon sagen, es gibt gewisse Themenbereiche, die in dem Start-up, in dieser Welt einfach teilweise begründet, teilweise vielleicht noch nicht ganz so austariert, eher unterstützt und eher gefördert werden, weil sie vielleicht dann eher risikoreicher sind oder eher eben innovativer eingeschätzt werden. Und trotzdem würde ich sagen, gibt es links und rechts andere Möglichkeiten. Und was auf jeden Fall die Erfahrung gezeigt hat, dass viele aufgrund dieser Menge an möglichen Förderungen sich so erschlagen fühlen, dass sie teilweise denken, um Gottes Willen, den Aufwand, den ich hier jetzt reinstecke für eventuell oder gar nicht, das tue ich mir nicht an. Also da würde ich auch sagen, das kann teilweise erstmal einschüchtern, wenn man sich so durchliest, was es alles gibt und was eventuell zu 10% greifen könnte. Aber ich glaube, jeder Versuch lohnt sich für das, was dann am Ende bei rauskommt. Und gerade in der Startup-Phase kann da, glaube ich, jede Erfahrung bzw. jede Unterstützung und jede Hilfe nur willkommen sein.
An der Stelle würde ich auch sagen, da ist wirklich Austausch alles. Also das haben wir gemerkt. Wir sind Anfang 2023 eben zur Impact Factory, das ist ein Incubator-Accelerator, der größte Impact-Incubator und Accelerator in Deutschland, also quasi für alle Startups, die irgendwo einen ökologischen, sozialen Impact noch dazu haben, die also quasi nicht nur eine gute Geschäftsidee vielleicht haben, sondern das Ganze auch noch irgendwo mit einem Purpose und einem guten Zweck verbinden können. Bei uns ist es eben die soziale Nachhaltigkeit eher, aber da haben wir natürlich auch viele Startups aus dem Bereich Green Tech getroffen, die da sich viele Gedanken um die relevanten Themen machen, was auch oft aus der Wissenschaft und aus dem universitären Kontext eben kommt. Und da ist der Austausch alles. Die Hälfte der Leute gefühlt haben Exist oder haben das schon hinter sich, können was dazu sagen zum Bewerbungsprozess, was passt und was nicht. Und da können dann auch immer Kontakte hergestellt werden zu auch Förderberatungen. Mir fällt da speziell jetzt Zenit hier aus dem Ruhrgebiet ein. Die sitzen in Mülheim beispielsweise. Da waren wir auch mal zu einem Beratungsgespräch, haben uns wirklich fast eine Stunde lang nur über mögliche Fördermöglichkeiten jetzt abseits von Exist und Gründungsstipendium NRW beispielsweise informiert. Und da gibt es eben diverseste kleine Programme und da muss man dann im Detail gucken, was passt wo zu einem, wo Sie gerade sagten, Bereich Geisteswissenschaften und speziell Impact-Gründung ist es natürlich auch oft ein Thema Gemeinnützigkeit und dann im Zweifel auf Stiftungen zuzugehen, weil natürlich oft für Stiftungen Gemeinnützigkeit eine Voraussetzung ist. Aber wenn man also gemeinnützig gründet, beispielsweise eine GUG oder eine GmbH, dann ist es durchaus möglich, über größere, kleinere Stiftungen dann auch die Förderung oder nicht Förderung im klassischen Sinne, aber eben die Finanzierung zu ermöglichen, was natürlich speziell am Anfang viele Türen eröffnet.
Mhm. Ja. Also ich habe mir aufgeschrieben, Impact Factory wird auch nochmal in die Shownotes verlinkt für alle die, die heute zuhören und sich denken, ich bin gerade in einer ganz ähnlichen Phase, ich überlege, aber ich habe noch nicht gegründet oder wir, dann könnt ihr euch da mal schlau machen. Jetzt sind wir eigentlich schon beim letzten Thema angelangt, Nachhaltigkeit. Ihr habt es schon angesprochen, soziale Nachhaltigkeit greift ganz doll. Inwieweit? Also klar, das Thema, ich bin die falsche Ansprechpartnerin, weil ich mich selber sehr viel und sehr gerne mit dem Thema auseinandersetze, aber vielleicht auch für alle draußen. Wir haben nämlich in den letzten Folgen auch schon gelernt, Nachhaltigkeit in diesem Bereich, Medizintechnik auf jeden Fall, kann durchaus Herausforderungen mit sich bringen, wenn es beispielsweise einfach um das Material an sich geht. Was sind vielleicht auch so Aspekte, wo ihr jetzt sagen könnt, Mensch, nach da draußen, bedenkt doch mal das oder das und dann könnt ihr da an diesen Stellen einfach schon nachhaltiger sein. Herr Nicodemus.
Wir haben ja jetzt keine Hardware, wir haben ja keine großen Ressourcen, die wir irgendwie abschöpfen oder ausschöpfen. Das, was bei uns eben auch, es gibt ja diese 16 Indikatoren da, die 17 SDGs.
Die 17 SDGs, ja.
Genau, da kann Jan auf jeden Fall vielleicht gleich mal kurz anschneiden, wo wir da reinfallen. Das, was uns da, glaube ich, auch an Nachhaltigkeit irgendwo, wo wir halt auch einfach vielleicht Experten in eigener Sache sind, ist eben im Punkto Sensibilisierung oder Starkmachen eben auch für Menschen im neurodiversen Spektrum, weil da ist einiges gesellschaftlich noch zu kompensieren und zu sensibilisieren. Von daher sind wir da auf jeden Fall auch in der Bewusstseinsförderung aktiv, eben zu dem Thema Autismus ganz speziell auf jeden Fall oder wollen uns da auch ein Stück weit einbringen. Die anderen Nachhaltigkeitskriterien, die kann auf jeden Fall Jan näher benennen, weil der eben in der Impact Factory da natürlich einen ganz anderen tiefen Blick erlangt hat.
Ich glaube, da gibt es auch es gibt ja allein schon meiner Ansicht nach keine eine Definition für Nachhaltigkeit. Es gibt eben verschiedene Gesichtspunkte von der Nachhaltigkeit und im Startup-Umfeld ist es sicherlich auch nochmal was ganz anderes als für größere Unternehmen und vielleicht auch für die Politik. Und was auf jeden Fall natürlich ein Punkt ist, speziell im Medizinbereich, wenn Sie hatten ja auch gerade vor Schnurr Ressourcen oder Materialien angesprochen, die benötigt werden, da kann man natürlich oft auch jetzt nicht von klassischen Sachen beispielsweise, wenn man jetzt über Spritzen redet mit Kunststoffen und so weiter, da sind wir jetzt auch keine Experten, aber da gibt's halt auch nicht unendlich viele Methoden, das wiederverwendbar oder nachhaltig unbedingt herzustellen. Aber dann findet sich Nachhaltigkeit eben irgendwo in anderen Bereichen, finde ich. Und irgendwo ist in gewisser Art und Weise für mich jedes Medizinprodukt oder Medizintechnik oder Medizin-Startup schon in irgendeiner Weise sozial nachhaltig, weil es eben primär irgendwo darum geht, Menschen zu helfen und Probleme zu lösen auf neue, kluge Arten und Weisen. Und selbst wenn da jetzt nicht nachhaltige Ressourcen für eingesetzt werden müssen, weil es derzeit keine Alternativen gibt, die funktionieren, dann kann man sich eben immer noch Gedanken machen, wie man das Ganze umsetzt und auch für mich oder für uns, glaube ich, vom gesamten Team Neurotime spreche ich da, wenn wir sagen, dass auch ein nachhaltiges und sozialverträgliches Unternehmen und Startup aufzubauen ein ganz großer Punkt darin ist, dass wir halt eben nicht sagen, wir wollen jetzt in 5 Jahren die Milliardenbewertung haben und einen großen Exit und reiben uns schön die Hände, sondern in unserer Vorstellung oder meine Wunschvorstellung zumindest ist es, und ich glaube, da spreche ich für einige aus dem Team oder speziell für die jüngere Generation, zu sagen, hey, wir bauen ein nachhaltiges Sozialunternehmen auf, wo wir im Idealfall in den 30 Jahren noch arbeiten können, wenn wir wollen, und wo wir Arbeitsplätze in der Region hier schaffen, die eben alle auch irgendwo sozial nachhaltig sind, weil sie an der guten Sache mitarbeiten. Und deshalb glaube ich, jeder muss, oder für jedes Feld muss ein bisschen selbst definiert werden, was ist eigentlich Nachhaltigkeit oder wie wirtschafte ich jetzt nachhaltig in dem Feld. Aber das ist in allen Feldern irgendwo möglich und es fängt eben in gewisser Weise auch irgendwo einfach beim Bewusstsein an, dass man sich überhaupt darüber mal Gedanken macht, ist das gerade enkelfähig, nachhaltig, was ich hier mache und wie kann ich das Ganze umsetzen? Und das Gute ist, dass die ganze Wirtschaft ja in die Richtung geht. Also ich sag mal nur, die ESG-Reporting-Pflichten, die jetzt eingeführt werden, sind sicherlich ein guter erster Schritt in dem Bereich. Da haben wir auch schon viele Startups getroffen, die in dem Bereich eben Lösungen anbieten für speziell mittelständische und kleine Unternehmen. Und das ist ein Trend, der hoffentlich so weitergehen wird und den wir dann auch irgendwo als gesamte Startup-Szene mit antreiben können, eben weil wir dynamischer sind als ein großes Unternehmen und uns da auch freier auswählen können, wie wir uns ausrichten.
Mir fällt auch gerade noch ein Punkt ein, wo wir halt eben auch schon ganz anderes Bewusstsein erlangt haben als vielleicht viele Unternehmen, die schon etabliert sind. Und zwar haben wir auch keine Angst davor, Menschen einzustellen, die vielleicht keinen Abschluss haben, die vielleicht schon zig Jobwechsel haben. Und hier rede ich einfach von autistischen Menschen, also Menschen, die eben durch gewisse Rahmenbedingungen nicht dazu kamen, einen Abschluss zu haben, vielleicht auch einfach nicht die richtige Rahmenbedingung im Job haben. Aber das ist eben, glaube ich, halt auch perspektivisch eine unserer größten Stärken, dass wir wissen oder beziehungsweise auch durch Dirk, dass wir wissen, was die Menschen in der Lage sind zu leisten.
Ich finde es eigentlich ganz schön, dass wir hier an der Stelle so abgebogen sind, weil ich stimme dem Ganzen zu. Ich glaube auch im Punkt Nachhaltigkeit passiert gerade ganz viel. Aber wie Sie schon gesagt haben, viele haben die ESGs auf dem Schirm, nicht so die SDGs. Und es geht häufig darum, okay, ökologische Nachhaltigkeit, das kann man eher tracken. Ökonomische Nachhaltigkeit fangen jetzt auch viele Leute an zu verstehen, okay, das kann das bedeuten, das kann das bedeuten. Auch das ist mehr oder weniger trackbarer. Da passiert gerade ganz viel. Vieles ist auch noch nicht möglich. Aber gerade dieses Thema soziale Nachhaltigkeit, was Sie eben ganz groß abdecken, das ist für viele noch ein großes Fragezeichen. Und ich glaube, es ist ein Thema, was viele auch ängstigt. Also weil gerade da so viel passieren kann und da auch noch so viel Luft nach oben ist teilweise und da so ein Prozess dahinter steckt, sind, glaube ich, viele so eingestellt, dass sie das Gefühl haben, sie müssen ihre Komfortzone so stark verlassen, das, was teilweise auch was jahrelang gut funktioniert hat, vielleicht mal überdenken oder anpassen auf das, was jetzt vielleicht, ich sage immer, möglich ist. Ich sage immer, wir haben eine Zeit vor uns mit ganz vielen tollen Chancen. Wir können das ergreifen, um dahin links und rechts abzubiegen, weil was kann verkehrt daran sein, mehr Individualität zu fördern und mehr Leute zu sehen, die vielleicht vorher keinen Platz hatten oder nicht so sichtbar waren. Deshalb finde ich das großartig und es ist ein wunderbares Ende für die erste Folge. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie hier heute zu Gast waren. Freue mich auf bis in 2 Wochen. Für all unsere ZuhörerInnen, wenn Sie Fragen haben oder sagen, Mensch, sobald das Startup größer ist, Herr Schepers, Herr Nikodemus, normalerweise rufe ich immer auf, wenn Sie Teil des Forschungsteams werden wollen, melden Sie sich. Hier kann ich sagen, wer weiß, halten Sie mal die Stellenausschreibung, halten Sie mal die Augen offen, LinkedIn und Co. Auch das werde ich natürlich hier mit in die Shownotes packen. Und dann kann es natürlich sein, dass das ganz schnell mal passiert. Folgt auch gerne den Social-Media-Kanälen der DGBMT und der VDE. Auch, wie gesagt, da LinkedIn, Instagram von Neurotime wird hier mit in den Shownotes zu finden sein. Bis dahin wünsche ich allen eine schöne Zeit. Genießt diesen Frühling, der jetzt endlich mal startet und das gute Wetter. Und ja, vielen Dank. Bis dann. Tschüss.